Wisst ihr, was ein Teekessel ist? Ja?
Früher Wasserkocher.
Wasserkocher, genau. Ja, den meine ich nicht. Ich meine den anderen Teekessel. Kennt ihr?
Ja, zwei Bedeutungen.
Ja, genau. Manchmal haben wir das zu Hause, wenn wir dann so irgendwelche Worte nennen und dann kommt so die Frage, was bedeutet das? Erklär mal. Ja, erklär mal ein Wort, das du ganz intuitiv benutzt. Ja, was bedeutet intuitiv? Wie bitte?
Aus dem Bauch
heraus. Ja, das ist eine gute Erklärung. Ja. Also, und so ist das mit den Teekesselchen. Und ich habe ein Kapitel in der Bibel, also es gibt mehrere Textstellen mit Missverständnissen, aber dieses Kapitel ist voll mit Missverständnissen. Und es geht das ganze Kapitel über Brot. Also nicht durchgehend, zwischendrin sind so ein paar Geschichten, da geht es um was anderes, aber eigentlich geht es die ganze Zeit um Brot. Wisst ihr, welches das ist? Das ist eine gemeine Frage. Ja. Schlag mal mit mir auf. Johannes Evangelium Kapitel 6. Johannes Evangelium Kapitel 6. Das fängt an mit der... Wie kann es anders sein? Ja, es geht um Brot mit der Speisung der 5000. So ist das bei mir hier überschrieben. Dann kommt eine dieser eingeschobenen Geschichtchen mit Jesus, der über das Wasser geht. Und dann kommt, das möchte ich mit euch lesen, ab Vers 22. Johannes Evangelium, Kapitel 6, ihr seid noch am Suchen, Johannes Kapitel 6, Vers 22. Am nächsten Tag versammelten sich die Menschen wieder auf der anderen Seite des Sees und warteten auf Jesus. Sie wussten, dass er mit seinen Jüngern zusammen herübergekommen war. Die Jünger dann jedoch allein im Boot fortgefahren waren und ihn zurückgelassen hatten. Mehrere Boote aus Tiberias legten in der Nähe der Stelle an, wo sie nach einem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Menge sah, dass weder Jesus noch die Jünger da waren, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum hinüber, um ihn zu suchen. Als sie dort ankamen und ihn fanden, fragten sie: Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Jesus erwiderte: Ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Diese ersten Verse klingen so ein bisschen kompliziert und das sind sie auch. Und trotzdem lohnt sich das, sich die mal anzuschauen. Ja? Was wird hier beschrieben? Was beschreibt hier Johannes? Wir müssen nochmal an den Anfang des Kapitels zurück. Jesus ist also am See Genezareth und dann sieht er, dass eine Menschenmenge auf ihn zukommt. Und er stellt so die Frage, wie kriegen wir die jetzt satt? Und dann kommt so das Gespräch mit den Jüngern, die kriegen hier zatt und ja, wir haben hier nur so ein bisschen was, dann wird das Brot vermehrt, am Ende sind 12 Körbe übrig. Dann geht der Tag zu Ende. Die Jünger fahren mit dem Boot von dieser Stelle am See weg und Jesus bleibt zurück. Dann kommt diese Geschichte dazwischen, wo Jesus über das Wasser geht, den Jüngern begegnet und dann sind sie auch schon angekommen. So endet die Geschichte. Dann ist der nächste Morgen und die Menschen kommen und sagen, das Brot hat gut geschmeckt, davon wollen wir noch mehr. Und gehen dahin, wo sie das Brot vermuten. Also wo sie das Brot bekommen haben. Und das ist hier in diesen komplizierten Versen beschrieben. Sie versammelten sich, Vers 22, am nächsten Tag versammelten sich die Menschen wieder auf dieser Seite und warteten auf Jesus. Der ist aber nicht mehr da. Der ist ja übers Wasser gegangen. Das wussten die aber nicht. Das wissen nur wir, weil wir zwischendurch diese Geschichte gelesen haben. Die Menschen wussten es aber nicht. Also suchen sie ihn. Was die Menschen aber damals wussten, was wir auch wissen, ist, dass Jesus gerne in Kapernaum war. Nun wollte Jesus ja sich zurückziehen und dann war das natürlich nicht die geschickteste Idee von Jesus, nach Kapernaum zu gehen. Weil alle wissen, dass er gerne in Kapernaum ist. Also hätte er sich wirklich von den Menschen zurückziehen wollen, dann hätte er woanders hingehen müssen. So war diese Suche der Menschen also nicht allzu lang und sie haben ihn in Kapernaum wiedergefunden. Und dann kommt dieses Gespräch, wo es dann um diese vielen Missverständnisse geht. Erstmal steht für mich hier aber am Anfang diese Verwunderung. Ich suche Gott und dann ist er nicht da. Ich will eigentlich was zu essen haben, bekomme es aber nicht. Da fahren wir auf den Campingplatz und sind ganz andere Menschen da. Da suchen wir den Schlüssel und er ist nicht da, wo er sein sollte. Am Anfang steht so diese Enttäuschung, diese Verwunderung, die Suche. Das geht uns, das hat er in den Geschichten erzählt, die er vorhin erzählt hat, das geht uns heute genauso wie den Menschen damals. Da fangen wir an und suchen Gott. Suchen das, was wir gerne hätten. Wir wundern uns. Das ist so Vers 25, das ist hier diese Frage der Menschen. Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Vers 25, als sie ihn da in Kapernaum gefunden haben. Sie haben ja nicht mitbekommen, dass er weg ist. Und ich finde das eigentlich recht amüsant beschrieben, ja? Wie sie so mit diesen Booten die ganze Zeit hin und her schippern über den See, von dahin nach dorthin. Und das ist auch eine schlaue Idee, weil der See so im Tal liegt, also rundrum. Das ist nicht so wie bei uns in Schleswig-Holstein, dann geht man eben einmal außen um den See drumherum. Das ist sehr, sehr steil und sehr felsig. Also über den See zu schippern, war tatsächlich der einfachere Weg. Und so fahren sie also mit den Booten hin und her über den See auf der Suche nach Jesus. Und dann haben sie ihn gefunden und dann kommt diese Frage, wie bist du hierher gekommen? Das ist eine Frage, die Jesus überhaupt gar nicht interessiert. Und so geht das ganze Kapitel, dass sie aneinander vorbeireden. Weil sie mit diesen Worten sich die ganze Zeit missverstehen. Jesus antwortet dann, Vers 26, ich sage euch, wollt ihr bei mir sein, weil ich euch satt mache? In der Luther-Übersetzung steht da, glaube ich, sucht. Sucht ihr Speise, die satt macht? Wollt ihr bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt? Um das zu verstehen, müssen wir nochmal zurückgehen. Was ist den Tag vorher passiert? Die Speisung mit den 12 Körben, die übrig waren. Und die Menschen waren so begeistert. Ja, wovon? Vers 14. Als die Leute dieses Wunder sahen, riefen sie aus, dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll. Wenn wir nur diesen Satz nehmen, dann müssten wir denken, so jetzt haben die Menschen es verstanden. Er ist der Prophet. Er ist der verheißene Messias. Er ist der von Gott verheißene Retter. Aber es kommt Vers 15. Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Und ist ja der verheißene Messias im Alten Testament auch als der König angekündigt. Und trotzdem merkt Jesus, sie wollen ihn so in diese politische Richtung schieben. Sei du unser König, vertreib die Römer aus dem Land und uns wird es gut gehen. Wahrscheinlich waren die Bäuche auch noch sehr voll und sie dachten sich, das Brot schmeckt so lecker, das wollen wir öfters haben. Hier haben wir einen König, der nicht nur militärisch stark ist, sondern der auch wirtschaftlich stark ist, der das Getreidemonopol beherrscht und uns immer sagt. Das waren ja arme Menschen. Das war also naheliegend, sich einen König zu wünschen, der mich satt macht. Jesus musste ja dieses Wunder nicht tun, weil er das so gerne gemacht hat und weil er das so gut kann. Natürlich macht er das gerne und er kann das gut, aber die Menschen hatten ja tatsächlich nichts zu essen. Dass Jesus das Brot vermehren musste, hat er nicht getan, damit wir das heute lesen können und uns darüber freuen können. Ja, das auch. Er hat es auch getan, weil er damit seine Macht demonstrieren konnte. Und weil er später den Menschen erklären wollte, was das denn bedeutet mit dem Brot. Aber er hat es auch getan, und das war für die Menschen natürlich das Naheliegende, weil sie kein Brot hatten, das sie mit hinnehmen konnten. Die hatten tatsächlich nichts zu essen. Was suchen wir, wenn wir suchen? Wenn wir beten? Wenn wir mit Gott reden? Wollen wir unseren Urlaub anfüllen mit ganz vielen tollen Gesprächen und das fühlt sich so gut an, wieder Menschen bekehrt. Eigentlich ist der Urlaub für die Erholung da. Ja? Was suchen wir, wenn wir zu Gott kommen und beten? Soll er uns unsere alltäglichen Probleme lösen? Den Schlüssel wiedergefunden. Wunderbar, toller Gott. Ich sage euch, Vers 26, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht. Toller Gott, der macht uns satt. Die Römer aus dem Land vertreiben, Wir werden wieder ein großes Volk sein. Uns geht's wunderbar. Ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Das mit den Propheten und das mit, dass das Gott gewirkt hat, das haben sie schon auch gesehen, aber das haben sie ganz schnell wieder vergessen, wieder auf die Seite geschoben. Wen suchen wir so? Warum seid ihr heute hier? Warum feiern wir Gottesdienst? Warum nennen wir uns Christen? Warum glauben wir an Gott? Weil ich mich da nicht mehr so einsam fühle? Weil mich das hilft, mich in der Gesellschaft zu integrieren? In vielen Gegenden der Erde ist das ein Grund, Christ zu werden. Das ist ein gesellschaftlicher Aufstieg. Das bringt Wohlstand. Wenn mir plötzlich beigebracht wird, mit meinem Geld umzugehen, gesund zu leben, die Lebensqualität steigt. Ihr seid gekommen. Ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe. Wenn ich diese Antwort Jesu mir anschaue, eigentlich sagt er hier, ich möchte das ein bisschen anders, wörtlich steht hier, bemüht euch nicht um vergängliche Speisen. Sondern um Speise, die, jetzt wird es ein bisschen knifflig, die ins ewige Leben bleibt. Bemüht euch um Speise, die ins ewige Leben bleibt. Die der Menschensohn euch geben wird, denn diesen hat Gott versiegelt. Hier in der, ich habe hier die Übersetzung, Neues Leben, steht hier am Ende. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Aber im Griechischen steht hier versiegelt. Wir kennen das mit den Siegeln, oder? Alle 2 Jahre muss das Auto zum TÜV. TÜV heißt, also ausgeschrieben heißt das?
Technischer Überwachungsverein.
Technischer Überwachungsverein. Und es gibt eine ganze Menge, also wenn wir jetzt mal so Stellen suchen, die so Zertifikate ausstellen, die also ein Siegel dann am Ende vergeben, gibt es eine ganze Menge an Gesellschaften, an Vereinen, die genau das eben bestätigen. Wir müssen nur durch den Supermarkt gehen, auf fast jeder Packung, die ihr in die Hand nehmt, findet ihr irgendein Siegel drauf. Ob es der TÜV ist, ob es der Blaue Engel ist oder UTZ oder DLG oder, also könnt ihr alles wissen. Alles ist irgendwie zertifiziert, bestätigt, besiegelt. Und hier haben wir, es geht ja um das Brot, hier haben wir also zertifiziertes Brot. Aber nicht von irgendeinem Verein, von irgendeiner Gesellschaft, sondern von Gott selbst. Und das ist das, worum es die ganze Zeit in diesem Kapitel geht. Wer ist Jesus? Ist er der Brotgeber? Oder ist er der Lebensspender? Wer ist Jesus? Ist er der militärische Befreier? Oder ist er der, der mich von meinen Zwängen befreit? Von der Sünde befreit? Am Anfang, ich habe das schon gelesen, am Anfang wird das deutlich, nach diesem Brotwunder, dass Jesus dann sagt, also dass die Menschen sagen, dieser ist wirklich der Prophet. Vers 15, Jesus merkte, sie wollen ihn eigentlich zum König machen. Dann jetzt hier, was ich gelesen habe, Vers 26 und 27, wo Jesus sagt, sucht euch doch die Speise, die euch wirklich satt macht. Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Bin ich das Brötchen am Frühstück, ich bin nicht das Brot für den Alltag, sondern ich bin das Brot des Lebens. Jesus beschreibt also genau das, was er vorher auch schon gesagt hat. Speise, die ins ewige Leben bleibt. Vers 47, ich versichere euch, wer an mich glaubt, der hat schon das ewige Leben. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Vers 53, deshalb sagte Jesus noch einmal, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Jesus spricht davon und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin derjenige, der euch ewiges Leben schenkt. Und er benutzt dieses Bild des Brotes. Die Menschen hören Brot und denken an Essen. Deswegen meine ich ein Kapitel voller Missverständnisse. Die ganze Zeit reden sie aneinander vorbei. Und am Ende des Kapitels, weil sie sind dann ja, Vers 59 steht dann ja, das alles sagte er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Die Menschen sind also hin und alles, was wir dazwischen jetzt finden, hat Jesus dann, als sie dann alle da waren in Kapernaum, hat er dort in der Synagoge ihm gepredigt. Diese Brotpredigt. Ich bin das Brot, ich bin das zertifizierte Brot des Lebens. Und am Ende fragt er sich, haben die Menschen das verstanden? Oder geht diese Enttäuschung darüber, dass er sie nicht satt macht, geht sie so weit? Und das sagt er auch. Vers 67, wollt ihr auch gehen? Er formuliert das nochmal anders. Vers 65, er fuhr fort. Deshalb habe ich gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Ich bin das Brot des Lebens. Aber die Menschen haben es nicht verstanden. Und am Ende verlassen ihn die Jünger. Ich will die Fragen, die ich gestellt habe, noch einmal stellen, aber ich will sie andersrum stellen. Die zentrale und die erste Frage sollte sein, wer ist Jesus für mich? ist er derjenige, der mir mein Leben leicht macht, ist er derjenige, der mich versorgt, ist er derjenige, der mich mit Brötchen versorgt, oder ist er für mich der Herr meines Lebens, Gott selbst, das Brot des Lebens, nicht das Brot des Alltags, sondern das Brot des Lebens. Wenn ich diese Frage für mich geklärt habe, wenn ich ihn angenommen habe als derjenige, der mir Leben schenkt, dann kann ich mich auf die Suche machen und dann suche ich tatsächlich ihn. Dann suche ich nicht ständig das Falsche, dann bin ich nicht auf der Suche nach Brötchen, dann bin ich nicht auf der Suche nach der politischen Lösung, nach was mir eben so dann das Bedürfnis ist. Sondern dann will ich immer das Echte haben. Dann will ich immer Gott haben. Dann suche ich Gott. Nicht das besondere Wissen, nicht was auch immer ich dann eben so haben könnte, sondern da suche ich immer wieder Gott. Weil er die Antwort ist. Und wenn ich ihm dann begegne, dann stelle ich nicht so Fragen wie, ach, wie bist du denn hierher gekommen? Was die Menschen ihn fragen, als sie ihn dann in Kapernaum gefunden haben. Dann wundere ich mich, dann staune ich über die Liebe Gottes. Weil er das Brot des Lebens ist. Weil er Speise ist, die ins ewige Leben bleibt. Und so ist für mich Jesus zertifiziertes Brot. Aber nicht Brot, das nach 2 Wochen hart ist, nach 3 Wochen verschimmelt ist oder so, sondern Brot, das ins ewige Leben bleibt. Das will ich suchen und das feiern wir. Am Ende, Jesus hat ja diese Frage gestellt zu seinen Jüngern, geht ihr auch? Weil ihr das Naheliegende sucht und nicht das Echte? Und Petrus antwortet, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ich lade euch ein, dass wir diese Antwort gemeinsam sehen. Nummer 412.